Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen wieder, was liest eigentlich? Und Anne und ich, wir haben tatsächlich auch mal wieder jemanden zum zweiten Mal da, weil einfach da so viel Spannendes passiert und das letzte Gespräch so war, dass wir gedacht haben, warum hat es jetzt schon aufgehört? Warum haben wir eigentlich nicht länger gequatscht? Und wir hatten uns schwer vorgenommen, wir müssen unbedingt ein zweites Gespräch führen. Und das machen wir jetzt einfach, weil ihr zwei auch so wahnsinnig viel zu erzählen habt. Ihr habt ja schon wieder so ein tolles Projekt. Wir begrüßen ganz herzlich unser Team von Serotonin. Herzlich willkommen. Hallo.
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 Hallo. Wir freuen uns, da zu sein.
Ja, zum zweiten Mal da zu sein, umso besser.
Im Buchplausch. Wir wollten auch gar nicht aufhören.
Ihr habt wieder mal ein tolles Hörspiel veröffentlicht. Das letzte, KI-Mam, wo wir drüber gesprochen haben, das ist ja nun schon ein paar Tage her und ist auch was thematisch was völlig anderes gewesen als das, worüber wir jetzt sprechen wollen. Weil wir sind auf euch aufmerksam geworden, weil ihr jetzt ein Hörspiel zum Thema, ist das, kann man sagen, ethisch essen?
Fleisch jetzt, essen, ja.
Fleisch essen, ne? Einfach auf den Markt gebracht hat und das hat so einen tollen Titel. Mit Sauerei, finde ich, ist ja schon eine ganze Menge gesagt. Genau. Worum geht's denn da? Steigen wir gleich mal voll ein.
Na, im Prinzip ist das Thema Fleisch essen, beziehungsweise nicht Fleisch essen. Wenn Fleisch essen, welches Fleisch essen? Wie viel Fleisch essen? Wie haben die das früher gemacht? Wie machen wir das heute? Wie macht man das in Berlin Mitte, auf dem Land, in der Stadt? Was weiß ich? Also es gibt so ein riesiges Thema eigentlich. Und wir verhandeln es sozusagen anhand einer fiktionalen Geschichte über einen Schweinezuchtbetrieb in drei Generationen: Großmutter, Mutter, Tochter. Und die Tochter ist Veganerin, die Mutter wollte einen Biohof draus machen, hat das aber nicht machen können, aus verschiedenen Gründen. Und die Großeltern, also die erste Generation, wollte eigentlich auch nicht so wirklich in den Schweinemassentierhaltungsbetrieb einsteigen. Aber es war eben zu dieser Zeit, 70er Jahre, so, dass die Banker oder Sparkassen oder wer auch immer, also dass einfach in Deutschland versucht wurde, auch da den Anschluss an die Industrialisierung zu schaffen, weil es bis dato in der Landwirtschaft nicht vollzogen wurde. Also da war immer noch viel mit Chippen und Handarbeit und wenig Lohn für die entsprechenden niedrigeren Tätigkeiten. Und das wurde dann halt auch versucht zu maschinisieren. Und da hat man die Leute nicht nur, ich sag mal, überredet, sondern auch mehr oder minder sanft bis unsanft auch dahin gestoßen, dass sie es einfach machen müssen, weil sonst sich der Hof nicht mehr rentiert hat. Und das ist eigentlich so die Geschichte. Und darum, also umspannt sich irgendwie relativ viel, würde ich sagen, was alles so dazugehört, weil es einfach auch total viel ist. Also Veganismus ist ist das eine Thema, was verhandelt wird. Schweinezucht ist das zweite große Thema, deswegen natürlich auch Sauerei. Und im Prinzip geht es auch noch über Land versus Stadtleben, würde ich sagen. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Und insgesamt einfach geht es um die Frage, wie wollen wir in Zukunft mit Fleischproduktion leben? Also Massentierhaltung versus Ernährung der ganzen Welt, das sind spannende Problemfelder oder Themenfelder, die so einfach auch nicht zu lösen sind, indem man einfach sagt, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr oder mir ist es völlig egal. So, ich esse einfach weiter Fleisch, was soll's. So, ja, macht halt irgendwie viel auf. Darum ging es eigentlich.
Das ist ja ein Riesenfeld.
Ja, Ausgangspunkt war eigentlich so ein bisschen, dass wir uns gefragt haben, wie konnte es eigentlich zu diesem Desaster kommen? Dass halt jetzt man im Supermarkt irgendwie alles eingepackt kauft, nochmal extra in Plastik eingerollt und total entfremdet von den eigentlichen Sachen. Also wenn du ein Stück Fleisch kaufst, erinnert das praktisch nie an das Tier, was irgendwie da sozusagen sein Leben dafür hergegeben hat. Und wir haben uns da einfach dran gewöhnt, an diese komplette Vollversorgung, dass irgendwie jede Sorte Fleisch für jeden, der das heute kaufen mag, irgendwie in beliebiger Menge vorhanden ist. Und das hat natürlich eben halt große Auswirkungen auf wirklich alles Mögliche. Und da das irgendwie immer so ein bisschen langweilig ist, das über einen Vortrag zu machen, haben wir uns gedacht, das wäre cool, wenn man das in so einer Familiengeschichte ansiedeln könnte. Also welche sozusagen persönlichen Triebkräfte da eigentlich wirksam waren, die dieses ganze Chaos angerichtet haben.
Mhm. Man muss auch sagen, es ist, es gibt dann auch Schnipsel im Hörspiel, also es ist ja eine Hörspielserie, 4 Teile, 30 Minuten, im Deutschlandfunk urgesendet, Anfang November diesen Jahres. Also da haben wir aber auch natürlich zuvor echt lange recherchiert. Also wir haben auch echt viele Bücher hier, die können wir auch wirklich, die gut sind, finde ich, sehr informativ. Können wir auch nachher zum Schluss ja nochmal drüber sprechen. Vielleicht. Ja,
super gerne.
Also da haben wir zu dem Hörspiel ja also parallel angebotenen Expertengespräche, 4 Stück wurden dazu gesendet, also jedenfalls online dazu gepackt, als faktische Hintergrundwissen im Prinzip. Und wir haben wirklich viel recherchiert und dann irgendwann ausgewählt und gedacht, okay, die 4 sind wichtig, die haben auch noch was zu sagen, was irgendwie auch jetzt nicht in jedem, sage ich mal, Artikel steht, den man, wenn man...
Ich schon mal gelesen habe.
Ja, genau, wenn man bei Google Fleisch essen eintippt oder so. Ja, also das ist schon noch so ein bisschen anderes Kaliber, aber die kommen eben auch im Stück in teilweise in so Sätzen oder eben dokumentarischen Schnipseln vor, weil es so ein Hybrid ist mal wieder, das machen wir gerne, dass wir innerhalb des fiktionalen Formats auch faktische Sachen mit unterbringen. Mhm. Und da gibt's, glaube ich, auch die Stelle, dass das gesagt wird, also dass im Prinzip ein Ferkel oder ein Kalb nicht mehr kostet als ein Kanarienvogel. Und das kann irgendwie nicht sein. Es kann echt nicht sein. Also das Fleisch ist einfach viel zu billig. Und es hat eben auch wirklich diese gesamten Konsequenzen. Und natürlich von schrecklicher Tierhaltung bis hin zu wirklich auch idiotischer Ernährung. Und also nicht nur von den Tieren, sondern auch von uns. Ja. Und es ist hin oder her nicht richtig, wenn Fleisch 25 Cent kostet. Ja. Und daneben hast du eine Tomate und die kostet, weiß ich nicht, 3 Euro oder keine Ahnung, das ist jetzt in die Luft. Aber halt, also das ist einfach... So kann es nicht weitergehen.
Das steht in keinem Verhältnis.
Das ist der Punkt. Klar. Nee, genau. Ja. Aber die Frage ist halt auch, wie soll es weitergehen?
Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, das ist halt total schwierig. Also das eine ist natürlich dieses Bewusstmachen und das Erkennen, ja, und sich damit wirklich mal auseinandersetzen und nicht einfach nur hinnehmen, was da so um uns rum passiert, sondern es halt wirklich, also, ne, dass man das diskutiert, also, das sehe ich ja zu Hause auch, also bei meinen Kindern ist es halt irgendwie ein Dauerthema, ja. Da kommt ständig immer irgendwas, ja, weil, ist auch total spannend, also gerade das mit der Verpackung, was du da am Anfang jetzt auch gerade gesagt hast, da, das ist tatsächlich so, dass meine Kinder das auch neulich gefragt haben, ich sage, das ist ja total komisch, also, weil wir kaufen kein Fleisch im Supermarkt, ja, also wir kaufen es bei einem Metzger unseres Vertrauens. Also damit ist klar, wir sind keine Veganer, aber bei uns gibt's wenig Fleisch und das Fleisch, was es gibt, da will ich wissen, wo es herkommt. Und ich will wissen, wie die Tiere vorher gelebt haben. Und ja, es ist natürlich dann auch teuer, ja, klar. Aber ich finde, das ist völlig nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, wie lange so ein Tier ja einfach auch großgezogen wird, ja, und wie es hoffentlich dann auch gut gelebt wird. Ja, also, oder gut leben darf, so rum, ja. Also das ist halt total schwierig. Tatsächlich, weil wir trotzdem dann immer die Diskussion haben. Ist es dann besser, eigentlich ganz auf Fleisch zu verzichten? Ja, und ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, diese Diskussion, die taucht ja immer wieder auf, aber ich hatte neulich mal eine Führung bei einem Unternehmen, was Seife herstellt. So, und die sind tatsächlich, also die sind anthroposophisch orientiert, also die gucken wirklich nach dem Guten auch, ja, und das ist wirklich also ganz manifestiert dort. Aber der Geschäftsführer hat dann auch gesagt, naja, sagt er, also wenn ich jetzt alles nur mit Palmöl mache, dann schädige ich die Umwelt derart, ja, sagt er, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, und wenn ich jetzt aber Seife eben auf tierischer Basis mache, macht es durchaus Sinn, weil man sollte doch alles von einem Tier verwerten, wirklich alles, ja, das muss doch eigentlich der Sinn sein, so, und da ist eine Diskussion entbrannt und ich fand das total spannend, weil wir über diese Dinge, glaube ich, viel zu wenig nachdenken. Und ich will gar nicht wissen, welche Themen bei euch alles noch aufgepoppt sind. Wie konntet ihr das nur in die 4x30 Minuten packen? Weil das klingt ja eigentlich nach was viel Größerem, viel Längerem eigentlich. Es war doch bestimmt schwer, oder?
Klar. Ja, das war schon schwer, aber... Ja, es war total schwer. Weil wir haben das eigentlich gemacht. Ich weiß auch nicht, das war Wahnsinn.
Naja, wir schreiben oft einfach irgendwie erstmal drauf los und gucken dann irgendwie sozusagen, da entwickelt sich auch ein Strang. Und Sachen passen an den Strang halt besser dran und andere schlechter. Und also wenn man sich mal überlegt, als wir, keine Ahnung, vor 20 Jahren in Kreuzberg noch gewohnt haben, da gab es einen Gemüsehändler und da haben wir natürlich immer und völlig irgendwie ohne damit anzugeben, unverpacktes Gemüse bekommen. Ne? Mhm. Da stand aber eben halt auf der anderen Seite ein Typ und der hat dir das halt auch gegeben. Und du konntest nicht irgendwie jede Avocado zweimal drücken und zurücklegen, sondern irgendwie, der hat dich halt dann irgendwie beraten sozusagen und dir die Sachen verkauft. Und
das heißt Verkäufer.
Das heißt Verkäufer, mhm. Genau. Und die haben halt aber natürlich diesem ökonomischen Druck nicht standhalten können, den ein Industrialisierungsprozess in fast jedem Fall auf die kleineren sozusagen Betriebe auswirkt. Und deswegen haben wir das zum Beispiel dann einfach auch nicht mehr aufgenommen, weil das ist der gleiche Prozess, der in der Landwirtschaft zu den riesigen Höfen und zu den Tierfabriken geführt hat. Und da sind natürlich irgendwie, kann man jetzt irgendwie geteilter Meinung sein, auf der einen Seite natürlich die Kunden schuld, weil sie das Zeug kaufen. Aber eben die Politik ist natürlich auch in einem gewissen Maße verantwortlich, weil das irgendwie durch Subventionierung ganz massiv gefördert wird. Und die Wirtschaft ist natürlich auch schuld, weil sie sich halt irgendwie überhaupt nicht überlegt, was noch ein Geschäftsziel sein könnte, außer halt irgendwie der letzte Rest Profit.
Und der Handel ist auch, hat da auch seinen Anteil dran, weil er eben tatsächlich auch die, wie wir wissen, Milchpreise und entsprechende Fleischpreise drückt bei den Bauern, so dass die natürlich auch mit gutem Grund darüber sehr erbost sind, dass sie da in diesem Preiskrieg irgendwie stehen. Also summa summarum, das war in den 60er, 70er Jahren im letzten Jahrhundert sinnvoll, Deutschland zu modernisieren, und die haben das ja auch nicht in sind ja nicht in die Massentierhaltung in Deutschland eingestiegen, die Bauern, weil sie gerne Tiere quälen wollten, sondern weil es einfach eben wirtschaftlich der Punkt war, das auch irgendwie tun zu müssen, sonst hätte man auch nicht überleben können. Andererseits ist es jetzt aber auch eine andere Zeit und man muss sich eben überlegen, wie können wir das jetzt ändern? Und das muss politisch geregelt werden, also es darf keine Subventionen meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach geben für entsprechende Großbetriebe, die eben nicht auf das Tierwohl achten, sondern die Bemühungen, integrierte Landwirtschaft zu betreiben, müssen stärker belohnt werden. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Leute dann ihre Sachen selber verkaufen können. Das haben fast alle gesagt, dass wenn sie die Direktvermarktung in ihren Prozess sozusagen mit aufnehmen, dass es einfach viel einfacher ist, auch wirklich ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil du dann nicht so viel raufschlagen musst, wie es der Handel halt macht. Mhm. Aber das erfordert eben auch wieder, also wirtschaftliches Know-how von Landwirten, das kann man auch nicht so, also klar kann man auch sagen, okay, das ist aber heute so, also ist so, aber lebt damit, aber bei einigen hapert's daran halt natürlich auch. Und dann kannst du auch sagen, ja, die wollen vielleicht einfach nur Landwirt sein und nicht auch noch ihre Sachen verhökern oder verkaufen wollen. Also das ist ein großes Thema. Wir haben ja, also wir haben, das kann man ja sagen, Veronika Settele, das sind die Podcast-Gespräche 4. Veronika Settele ist die Geschichtswissenschaftlerin, die irgendwie sehr gut erklären kann, und ihre Doktorarbeit darüber auch geschrieben hat und forscht, wie es zur Massentierhaltung in Deutschland kam. Und Thomas Macho ist Philosoph und Kulturwissenschaftler, der sich unter anderem mit der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigt. Und dann haben wir Benedikt Bösel, der sagt, wenn man Rinder richtig hält, sind sie keine Klimakiller, sondern Klimaschoner. Mhm. Und ein Fleischzüchter, Rupert Stäbler, ein Schweinezüchter, der seine Schweine im Wald frei laufen lässt. Und der hat uns echt sehr, sehr interessante Sachen auch erzählt über beispielsweise bürokratische Hindernisse, wenn man das einfach machen will. Also was du machen musst.
Das glaube ich sofort, ja. Dass es nicht so einfach ist. Ja. Weil es klingt total schön, es klingt idyllisch, ja, quasi. Also nach, ja, lass die Tiere doch da so leben, ja.
Das war auch total, die waren total entspannt. Wir waren ja da, die haben dann so, wir hatten so Anzüge an, damit wir keine Keime reinschleppen. Und die waren irgendwie also mega entspannt, aber auch echt neugierig wie Sau, buchstäblich. Die sind dann so angekommen und haben so erst so ein bisschen gestupst und so am Bein so ein bisschen gezogen und dann so angefangen, so ein bisschen dran zu knabbern und dann immer weiter an diesen Anzügen gezogen. Und dann sagt er, was ist denn was? Warum? Und dann sagt der Stäbler, sagt, ja, das ist für die geeignetes Nestmaterial. Also die würden das im Prinzip eigentlich abfressen oder abfetzen und dann in ihre Unterstände, die da haben, da so reinmachen, damit sie sich da irgendwie schön reinsuhlen können. Und also ich komme aus der Stadt, ich habe noch nie wirklich so engen Kontakt zu Schweinen gehabt in meinem Leben. Noch nie. Ja, weil normalerweise, das stellt man sich ja so vor, man fährt aufs Dorf und dann sind da irgendwie glückliche Bauernhoftiere und so weiter. Gar nichts ist da. Du siehst die Tiere ja überhaupt nicht. Die sind weggeschlossen, du darfst da nicht rein. Wenn du da nur in die Nähe kommst, bringst du da schon, weiß ich nicht, Bakterien, sonst was, keine Ahnung was rein. Also das hat mit irgendwie Bauernhof, wie ich mir das so als naiver Städter vorgestellt habe, lange Jahre meines Lebens, nichts zu tun, ne? Und plötzlich fährst du da hin und dann hast du da so eine friedliche Rotte, die da unter den Wäldern lebt und irgendwie an deinen Beinen rumknabbert. Also, und die leben auch, die werden auch geschlachtet, vermarktet und so geht's auch. Das heißt ja jetzt nicht, dass es jeder so tun soll, aber es gibt Alternativen und man muss darüber nachdenken und die halt auch fördern.
Naja, man sieht's ja auch an der Qualität. Also wie ein Schwein gelebt hat oder auch gefüttert wurde mit allem drum und dran, das sieht man ja tatsächlich.
Also das kommt ja auch immer wieder, das ist halt auch zu teuer, also das können sich die Leute nicht leisten und es ist ja auch irgendwie, da haben wir alle so wenig Geld jetzt irgendwie, was weiß ich, wegen Inflation und Strompreis und so weiter und so fort und das ist so alles okay und trotzdem in anderen Ländern, also in Deutschland wird vergleichsweise wenig Geld für Lebensmittel, für hochwertige Lebensmittel ausgegeben, das ist in anderen Ländern anders, fällt einem ja auch eigentlich immer wieder auf und die Frage ist natürlich auch, sollen wir dem alles unterordnen? Also bedeutet das dann gleichzeitig, das Schwein darf unter, ich weiß nicht, 1 Euro kosten pro Kilo oder so. Das ist doch einfach, also das kann ja nicht die Lösung sein, ja, nur damit es billiger wird, sozusagen dann halt irgendwie die Tiere auch entsprechend zu halten, damit es auch billiger werden kann und immer weiter gedrückt wird, auch für die Bauern. Die Bauern sind ja selber damit auch nicht zufrieden, ne? Also das ist irgendwie der verkehrte Weg und da muss auch ein Ausstieg her, sonst glaube ich, geht es auch nicht so weiter.
Und gleichzeitig haben wir natürlich auch in den ganzen Recherchen, die wir gemacht haben, immer wieder erfahren, dass auf der Seite der Produzenten, also der Bauern, Landwirte, Viehzüchter und so weiter, auch enorm Druck ankommt, ne? Also die werden natürlich irgendwie nicht nur angehasst irgendwie, sondern die werden eben auch ökonomisch unter Druck gesetzt und eben zum Beispiel, wenn der Mann Schweine im Wald halten will, braucht er eine Zaunanlage, die erinnert wirklich an die DDR-Grenzregime-Anlagen hier. Also das war so ein Vierfachzaun mit Wolf-Distanzierungsdrähten und irgendwie Überklettungssicherer und Anti-Schweine-Zaun.
Wildschweine, damit Elektro das nicht vermischt wird, ne? Wildschwein und Hausschwein, so. Und das hat er übrigens nicht gemacht, weil er dann Angst um seine edle Rasse hat oder so. Das ist so die Auflage gewesen. Mhm. Wir haben so gesagt, hier fehlen eigentlich nur noch Selbstschussanlagen, ja? Dann wäre es echt wie die Berliner Mauer. Also wirklich, ist absurd eigentlich. Wirklich
wahr. Ein vierfaches irgendwie Sicherungssystem mit halt irgendwie dazwischen Grasstreifen zur Distanzaufrechterhaltung, wo er dann noch extra Schafe hat, die das dann mähen müssen. Und also das ist wirklich, wirklich total seltsam. Und dann verbrüdern sich die Schafe und die Schweine und die Schafe fressen das Gras nicht, sondern chillen dann und fressen von den Schweinen mit und so. Und das ist schon sehr toll eigentlich alles irgendwie.
Und da ist was hat irgendwie in 2 verschiedenen Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich, irgendwie gute Wälder mit Schweinen. Und es liegt auch an der jeweiligen Region, was für Auflagen du erfüllen musst, weil es natürlich nicht bundeseinheitlich geregelt ist und so weiter und so weiter. Also das ist ein weites Feld und irgendwie, ich verstehe jeden, der da verzweifelt, weil er hat gesagt, in dem einen Fall waren es mehr als 4 Jahre, die er darauf gewartet hat, das machen zu dürfen. Ich meine, what? Warum?
Der hat genug Geld, um 4 Jahre auf einen Businessplan warten zu können. Also
Das darf einfach nicht sein. Und dann war natürlich tatsächlich für uns der Lerneffekt auch, dass wir eigentlich gedacht haben, es geht im Prinzip um die Frage Veganismus versus Fleischessen, also Karnivoren-Dasein, ja, und vielleicht so in der Mitte irgendwie was, wozu wir tendieren oder dem anhängen. Genau wie du gesagt hast, irgendwie also Biofleisch oder eben entsprechend vernünftige Produktion, dann ist es eben teurer, aber ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Also das war, ist auch schon, es ist wirklich auch Schwachsinn, aber so hat man früher auch nicht gemacht. Ja. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass irgendwie uns nicht klar war, dass quasi die gedachte Welt ohne Tiere auch Schwierigkeiten hat, einfach in puncto Dünger zum Beispiel. Mhm. Fossile, also organische nicht organische Dünger herzustellen, weil du ja keine Tierabfälle mehr verwenden solltest, wenn du vegan lebst, dann musst du sie eben mineralisch herstellen. Und das bedeutet, du musst auf fossile Energien zurückgreifen. Mhm. Kann irgendwie auch nicht der Weg sein. Klar, wir haben momentan genug davon. Wir könnten das auch noch verteilen, weil das haben wir ja natürlich wegen der Massentierhaltung. Also wir haben relativ viele Leute getroffen, die gesagt haben, für sie ist der wirklich richtige Weg der, wie es eigentlich auch gedacht ist, nämlich Kreislaufwirtschaft. Also dass eben vom Nose to Tail, also ein ganzes Tier verwertet wird für alles Mögliche und damit eben gedüngt wird, zum Beispiel bei Benedikt Bösel in dieser Streusandbüchse Brandenburg, durch die kurzzeitige Draufstellen von Rindern auf seinem Boden sich kleine Mikropflanzen entwickeln können, die den Boden dann zusammenhalten, was wir gesehen haben, hat auch funktioniert, wo du so denkst, okay, das ist alles, das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal so gewesen, so, aber das haben wir irgendwie alle überhaupt nicht mehr auf dem Plan, ne, weil das dann nur irgendwelche, keine Ahnung, Riesenfabriken gibt mit vielen Tieren. Und das war wichtig, das irgendwie nochmal so in der Gänze auch vorgeführt zu kriegen, ne? was Kreislaufwirtschaft wirklich bedeutet, also was da alles auch integriert ist, von den kleinen Mikroben im Boden bis hin zu uns, ne? Als Ende der Nahrungskette, wenn man so will, oder?
Es ist halt viel Stoff für mehr als 4x30 Minuten, ne?
Ja, aber es ist natürlich auch keine neue Diskussion. Nee, also jeder kann damit ja auch irgendwie was anfangen. Und in dem Hörspiel geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie gehen die Generationen mit der unterschiedlichen Sichtweise dieser Dinge um. Also die Enkelin ist Veganerin, die Großmutter nicht. Die Mutter auch nicht, aber die will eine andere Form der Landwirtschaft. Und das ist einfach letztlich auch ein Thema, was verhandelt werden muss, denke ich. Also es ist auch nicht richtig zu sagen, das ist falsch und das andere ist richtig oder umgedreht. So, darum ging es vor allen Dingen. Und was da für Probleme auftreten können und so. Weil im Prinzip, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist ja jetzt nichts Neues, was wir erzählen. Wir wissen ja alle, dass Fleisch nicht so richtig so
super,
so super, super irgendwie ist, wenn es so produziert wird, wie es jetzt wird.
Es kam ja jetzt auch schon durch, dass es eigentlich keine einfachen Lösungen gibt, wie jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, ich kaufe immer Bio und dann ist die Sache für mich gegessen oder ich werde vegan, dann bin ich nicht mehr das Problem. Es wird eindeutig klar, dass keiner eigentlich auf der richtigen Seite ist, weil es die richtige Seite gar nicht gibt. Wie ist denn eure eigene Einstellung dazu?
Na, wir haben da auch in dem Stück eigentlich wieder das gemacht, was wir meistens machen. Stück zieht so eine Energie da draus, dass die Figuren sich nicht verstehen. Ne? Also die missverstehen sich eigentlich eher oder unterschätzen, was die voneinander wollen. Oder diese drei Generationen kriegen auch gegenseitig nicht erklärt, was sie eigentlich mit der Gegend vorhaben da. Ne? Also das macht dann auch so die Twists in dem Stück aus, dass halt so jeder versucht, irgendwie den anderen damit zu überraschen, was er sich jetzt Neues ausgedacht hat. Und da kommt eben genau das mit rein, dass die Seiten eben nur bedingt richtig oder falsch sind. Und je nachdem halt irgendwie von welchem Standpunkt dann man das aussieht, kann man durchaus an so ziemlich jeder Seite, vielleicht mal von Tönnies abgesehen, positive Sachen finden, ne?
Ja, und es geht auch darum, dann da keine Lösung aufzuzeigen, sondern das kann, also ich finde es immer gut, wenn sich die Leute das nach dem Hören selber mal überlegen. Also, ne? Weil wir wissen auch keine Lösung. Wenn die Frage war ja, wie handhaben wir das? Wir essen wenig Fleisch und wenn hochwertiges Fleisch. Haben wir allerdings aber auch wirklich schon immer gemacht. Aber auch tatsächlich aus Überzeugung. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich steige da aus. Ich esse jetzt überhaupt kein Fleisch mehr. Ich habe allerdings ein Problem mit Fleischersatzstoffen. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Also so diese industriell hergestellten Fleischersatz, weiß ich nicht was, Burger, Wurst, sonst was. Also da denke ich immer, dann kann man auch was anderes essen. Aber gut, also das ist halt auch ein Riesengeschäft.
Und auch wieder ein entfremdeter Prozess.
Ja,
also
ja, genau.
Da gibt's eben wieder irgendwie irgendwo eine große Halle, wo das Zeug drin hergestellt wird. Und interessanterweise sind das ja auch die gleichen Dinge, die im Schweinemastfutter drin sind, ne? Und da kannst du also sozusagen den holländischen Laster kannst du gleich auch vor deiner Fabrik halten lassen und kannst dann eine Woche lang irgendwie das vegane Zeug herstellen und den Rest Schweinefutter. weil die Inhaltsstoffe sich halt gleichen. Also die Proteine sind halt Soja und Erbsen und dazu kommen Getreide und solche Dinge. Und in einer vernünftigen Landwirtschaft würden die Schweine viel mehr Sachen fressen, die wir nicht fressen. Also darum geht es eben, dass halt Tiere nicht dazu gezwungen werden, Nahrungskonkurrenten zu sein. Also Rinder zum Beispiel sind auch keine Nahrungskonkurrenten eigentlich, weil sie das Gras fressen können. Und das Gras können wir nicht verdauen, weil wir keinen Pansen haben und so.
Eben, und wieso sollen die jetzt eigentlich zum Beispiel mit Getreidepellets gefüttert werden? Also ist ja ganz aktuell momentan in der Getreidekrise durch den Ukraine-Krieg. Wieso eigentlich? Weil das ist eigentlich was wir essen, ne, Menschen und so.
Weil sie dann nur die Hälfte kosten, weil sie doppelt so schnell wachsen. Und
weil sie schneller fett werden.
Genau, das sind die eigentlichen Triebkräfte. Also es geht nicht um das Vieh, sondern es geht darum, dass du das schnell wieder aus dem Stall hast, ne? Weil das ist sozusagen dein Return on Investment, dass du halt das nicht lange da irgendwie hotellieren musst, sondern dass du da halt schnell ein Produkt draus machst. Ne?
Es ging uns auch darum zu zeigen, dass die Bauern nicht die Buhmänner der Nation sein können, sondern dass es auch tatsächlich irgendwie vielschichtiger ist. Und wir kennen wirklich Hardcore-Veganer, die fanden das, glaube ich, nicht besonders toll. Also die hätten sich schon, glaube ich, eine sehr klarere Stellungnahme pro Veganismus gewünscht. Mhm. Aber wir konnten die auch tatsächlich nach der Recherche so nicht liefern. Wir merken aber auch, das liegt bestimmt auch daran, wo wir wohnen. Aber in Berlin ist die Diskussion überhaupt nicht besonders, sagen wir mal, integrativ, ja, die da geführt wird, ums Fleisch essen. Das ist völlig klar, entweder oder.
Mhm. Und es besteht eigentlich auch kein großer Besprechungsbedarf. Nee. Weil halt irgendwie alle schon ziemlich genau wissen, irgendwie, wie sie dazu stehen und auch eigentlich kaum jemand vorhat, irgendwie darüber nachzudenken, außer, sagen wir mal, jetzt Großeltern, die da irgendwie von den Enkelkindern zerrieben werden irgendwie. Und das merken wir jetzt immer beim Einkaufen, dass dann so ältere Pärchen vor dem Gemüse ratlos stehen und sich fragen, was man wohl damit machen könnte. Ne?
Wenn die Ruth zum Besuch kommt oder wie sie auch immer heißt.
Genau.
Ja. Weil die isst ja kein Fleisch. Aber da muss man auch was machen. Was machen wir denn jetzt? So.
Ja, deswegen auch ein Spitzenrestaurant, weil das halt natürlich das Umgehen mit Nahrung eben auch eine Kultur ist. Ne? Mhm. Und das Kochen können ist eine Kultur. Und spitzenmäßig kochen können ist Hochkultur. Ne? So wie klassische Musik oder Jazz oder Literatur.
Ich glaube, das liegt nicht an Berlin. Ich glaube, das ist generell so, dass es das eine Lager und das andere gibt.
Es gibt wenig dazwischen, ne?
Ja, und wenn du damit aufgewachsen bist, mehr noch, sag ich mal, in ländlicheren Gebieten oder irgendwie außerhalb von der Stadt, hast du, glaube ich, trotzdem, du die Tiere vielleicht nicht siehst, wie dem Bullerbü-Bauernhof, wie ich vorhin sagte, aber du kennst mehr Leute, die das wahrscheinlich, also die irgendwas damit zu tun haben. Ich glaube, dass, also da gibt's einfach noch ein bisschen mehr Bezug zu Landwirtschaft im weitesten Sinne. Und wenn du nur über das Feld läufst, was noch irgendwie dazugehört, wo der Mais angebaut wird, was weiß ich. Das haben wir halt nicht, ne? Wir laufen hier halt nicht über Felder. Also ist jetzt auch nicht so, dass man als Städter komplett ignorant ist, aber es ist trotzdem, die Berührung damit tagtäglich mit den Lebensmitteln ist schon eher entfremdet, natürlich.
Ja, also das macht sicherlich was aus. Also ich hab mal ein Dreivierteljahr tatsächlich, oder fast ein Jahr sogar, habe ich auf einem Bauernhof gewohnt. Also weil das einfach, ich habe nach einem Zimmer gesucht beim Studium, und dann war halt eben auf einem Bauernhof, war, die haben halt gesagt, wir haben ja Zimmer frei, ne, ist kein Problem, ist sogar möbliert, ist super, Und dann hatte ich halt da wirklich, also echt Anschluss an so einen Hof, wie man sich den so vorstellt. Also ich hatte an dem ersten Abend hatte ich dann schon meinen Job, ich musste die Eier suchen und die Hühner sind halt überall auf dem ganzen Hof unterwegs gewesen und ich musste erstmal von jedem Huhn den Legeplatz erstmal kennenlernen und finden, Und die hatten dann eben auch drei Schweine und es war völlig klar, dass zumindest eins davon geschlachtet wird in der Zeit, wenn ich da bin, Und das war für mich ganz schlimm, weil das ist eben dieses, also einfach, weil ich das halt immer gefüttert habe, das Schweinchen, Und ich habe mir gesagt, oh nein, oh Gott, Aber man hat, also mir ging das so, ich habe tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis dazu gehabt. Also zu den Hühnern, zu den Schweinchen, und zu den Hasen, die hatten ganz viele Hasen auch, aber wegen dem Fell. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin irgendwie und am Donnerstag hing der Hase, unter dem Fürst, das ist schon okay, am Wochenende gibt's Hasenbraten. Ja, und ich dachte so, okay, ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich esse, weil mir das immer so leid getan hat. Aber für mich hat das ganz viel gemacht in dem fast ein Jahr, dass ich da gewohnt habe, weil ich einfach zu den Tieren, klar, also dann eben einfach ein ganz anderes Verhältnis hatte, weil ich auch immer mitgekriegt habe, also wenn eins geschlachtet worden ist, ja, oder die ein Huhn am Wochenende und dann gerupft oder so ist. Also das ist schon, ich finde schon gut, wenn man das tatsächlich, also finde ich jetzt so, nur für mich kann ich das ja sagen, aber für mich war es also sehr lehrreich, also emotional auch echt eine Achterbahn immer wieder, aber das gehört ja dazu. Also ich meine, diese Familie, die diesen Bauernhof hatte, die waren natürlich da schon, die sind da sehr, sehr cool damit umgegangen, ist ja klar. Es ist ja irgendwie deren Business auch gewesen. Die hatten relativ viel Landwirtschaft auch und also so klassisch, ne, so Kartoffeln und weiß ich gar nicht mehr, was die noch hatten. Aber das hat schon für mich den Blick auf Fleisch auch verändert. Auch in meiner Kindheit kann ich mich, also ich kann mich erinnern, wenn wir zum Metzger gegangen sind, da gab's auch nicht immer alles. Also da, das war halt unterschiedlich, was der halt bekommen hat. Und es war schon auch sehr, also sehr tiernah, was man dann so gesehen hat, wenn der dann nochmal irgendwas sagt hat oder so. Also das war schon, ja, also ich glaube, das ist schon gut auch, wenn man diese Nähe vielleicht wieder findet. Also ist nicht so einfach. In der Stadt, glaube ich, wirklich schwierig. Ja, also da so einen Metzger zu finden zum Beispiel, der einfach auch mal ein bisschen was erzählt.
Genau.
Vielleicht, unserer macht das,
genau, der erzählt also die meisten Geschichten
auch dazu. Genau. Und die starten aber, die einen da mit den vier Buchstaben, die starten jetzt ja, die haben ja, oder haben ja schon gestartet, so eine Rieseninitiative, dass die Landwirte ja bis zum, ich weiß gar nicht, die haben gar nicht so viel Zeit für diese Halte, für diese besondere Haltestufe, die irgendwie ganz schwierig ist einzuhalten eigentlich, ja. Also, dass die da, dass die Tiere raus dürfen, ne, wie die sich bewegen und allem drum und dran. Ja. Das scheint aber auch nicht so einfach zu sein, selbst wenn jetzt so ein...
Das sind Umbaumaßnahmen, richtig. Also, das kostet dann ein paar hunderttausend Euro, ne?
Ja, genau. Ja, und es gibt auch solche Sachen, oder gab es wohl in der Vergangenheit, dass bestimmte Richtlinien beschlossen wurden, um zu einem Bio-Bauernhof werden zu können oder Bio-Herstellung, also Fleischherstellung. Wo du irgendwie, weiß ich nicht, viele Kriterien einhalten musst, die vorgeschrieben sind, die sich dann aber irgendwie nach 2 Jahren doch nochmal geändert haben und dann irgendwie, ich glaube, der Spaltenboden noch irgendwie 1 Zentimeter größer sein muss. Also das ist jetzt gefühltes Wissen, genau weiß ich nicht. Aber irgendwie, wo einfach so, also auch merkst, da gibt's auch wenig Planungssicherheit. Man kann natürlich auch nicht sagen, ja, jetzt baut das mal schön um und dann kriegt der das Siegel und dann machst du das, dann kriegst du es nicht. Verstehe ich auch nicht. Also wenn eine Landwirtschaft die wollen würde, dass man das, dass mehr Leute umstellen oder das ist einfach sozusagen mehr zum Tierwohl auch beiträgt, müsste für diese Übergangszeit, während so ein Hof sich umstellt, auch eine Form finden, zu sagen, ja, das ist jetzt in der Übergangszeit, aber das geht eben in Richtung Bio, ja, und nicht irgendwie bleibt nicht stecken. Also es gäbe, glaube ich, viele Möglichkeiten von der Politik her, da einzugreifen und das zu befördern, wenn man denn wollen würde.
Außerdem fand ich das interessant, weil in dem letzten Jahr, wo wir uns damit so doll beschäftigt haben, ist für mich persönlich eigentlich irgendwie klar geworden, dass mir so der gute Umgang mit den Sachen wichtiger ist eigentlich, als dass es ein Bio-Zertifikat hat. Also
ja,
die Bioläden sind eben teilweise auch 1200 Schweine aufgestallt, heißt das übrigens. Richtig. Und das heißt, das sind Riesenanlagen zum Teil und die könnte man durchaus irgendwie mit Fug und Recht eine Massentierhaltung nennen. Und andere konventionelle Betriebe, die halt irgendwie da den Tierarzt durchscheuchen, haben vielleicht nur 8 Stück oder so und kümmern sich rührend, weil sie schon alt sind oder weiß ich was. Und also das davon hängt irgendwie viel weniger ab, als ich so angenommen habe, weil ich nämlich irgendwie gedacht habe, dass Bio irgendwie noch ganz viel mehr bedeutet, eben nicht nur schadstoffarm, sondern auch irgendwie sozial gerecht und irgendwie noch, hast du nicht gesehen. Und das stimmt so nicht wirklich immer, ne?
Nee,
also die Bio-Supermärkte, genau, die Bio-Supermärkte zahlen irgendwie schlechte Löhne und sie sind eben trotzdem so eine Industriestruktur und irgendwie die Biohöfe können auch Massentierhaltung machen und. Also je stärker man hinguckt, umso mehr vermischt sich das die richtige Seite, wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Also umso weniger clever kann man rauskriegen, wo steht man eigentlich am liebsten. Ne?
Es geht dann auch, glaube ich, eher um klein versus groß, ja. Also ein kleinerer Betrieb, der vielleicht auch integriert, also wo die dann auch Hühner noch haben und Schafe zum Beispiel, die dann das Gras fressen. Übrigens fressen Schweine nur, by the way, auch Grünfutter, was ich gar nicht wusste. Und zwar mehr, als man denkt, wohl offensichtlich. Ja. Also wo sich das eben dann doch so, wie man sich das so vorstellt, als Bauernhof so alles ineinander greift und dann vielleicht noch mit dem direkt vermarktenden Hofladen und ein paar, keine Ahnung, irgendwie gezielte Gasthöfe oder so in der Belieferung, wäre möglicherweise auch was gewonnen. Also das weiß, wir wissen es nicht und wir haben jetzt auch nicht die Lösung parat, aber wichtig ist irgendwie oder war uns auch mitzukriegen, erstens unsere eigene Vorstellung von Bioaufzucht hat sich auch verändert und dieses harte Entweder-Oder, also Pro- oder Gegenfleisch, das kannst du so auch nicht aufrechterhalten. Und das ist alles irgendwie nicht so einfach durch so zwei Sätze oder so zu lösen, sondern man sollte irgendwie drüber nachdenken und dann irgendwie politische Weichen stellen. Jetzt können wir ja auf Cem Özdemir hoffen, dass das macht. Die Lobby ist vielleicht größer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was einfach wirklich auch im Raum steht und angepackt werden muss. Irgendwann gibt's auch Peak Meat, ne? Also den Zeitpunkt, wo sozusagen danach das Fleisch der Fleischkonsum runtergehen muss, weil es einfach nicht mehr genug geben wird, um Leute zu ernähren. Also auch da ist irgendwie ist ein weites Feld, kann man sich auch überlegen, wie sieht das aus mit Laborfleisch stattdessen und so weiter und so weiter. Das war zum Beispiel ein Thema, das haben wir dann irgendwann, das haben wir ausgespart, weil es einfach in eine andere Richtung geht.
Ja, klar. Aber da wird bestimmt auch noch viel passieren, ja.
Ich fürchte.
Ja, ganz sicher. Yeah.
Naja, aber das subsumiert sich eben wirklich auch unter der Frage, also wie wollen wir, das ist ja nicht nur bei Fleisch, das ist ja auch bei Gemüse, bei allen Nahrungsmitteln so, wie wollen wir, dass das hergestellt wird? Soll es weiter natürlich in dem natürlichen biologischen Kreislauf bleiben, mit vielleicht cleveren Ideen als bislang, in einer zunehmenden Dürresituation möglicherweise auch, in Brandenburg beispielsweise oder MacPom, regnet es tatsächlich weniger, also jedenfalls in den letzten Jahren, Stichwort Klimawandel, oder steigen wir aus der natürlichen Produktion und sagen, ja gut, dann stellen wir es halt industriell her.
Oder zum Beispiel unter Glasdächern, weil du dann den Feuchtigkeitsbedarf viel besser kontrollieren kannst, ne? Was halt natürlich aber der sozusagen irgendwie natürlichen Umwelt auch nicht gerade eine große Hilfe wäre, ne? Und da war dieser Bösel wirklich ein sehr interessanter Typ, der hat einen Gut und da haben sie unter wissenschaftlicher Begleitung versucht herauszubekommen, wie man so ein Feld gestalten müsste, damit es unter diesen neuen Bedingungen besser funktioniert. Und da gehören eben seine Rinder dazu, weil die praktisch Humus aufbauen und diese dicke Humusschicht ist halt enthält sozusagen gebundenes CO2 und zwar riesige Mengen davon. Und um sich mal ein Bild davon zu machen, wie schwierig das ist, diesen Humus aufzubauen. Diese ein Meter dicke Humusschicht, die die meisten Gegenden haben, ist 10.000 Jahre alt. Das heißt, die ersten dieser sozusagen irgendwie Lagen sind in der Steinzeit gebildet worden. Ne? Und wenn man das jetzt kaputt macht und dann wieder haben will, wird man eine Weile darauf warten müssen. Ne?
Das ist schwierig.
Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig damit umgehen. Und wir hatten auch wirklich den Eindruck, dass das da ganz gut funktioniert bei ihm, weil wir da irgendwie einen Wiederhopf gesehen haben. Ich hatte irgendwie seit meiner Kindheit keinen mehr gesehen und der flatterte da direkt vor uns durch und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Also dass diese Waldstreifen und Nutzbaumstreifen und irgendwie, was er sich da alles Kompliziertes ausgedacht hat, das funktioniert wirklich irgendwie auf eine bestimmte Art. Das fand ich zum Beispiel sehr imponierend.
Also es geht.
Genau.
Und aber dann muss ganz es viel meiner, Mühe und ganz viel
genau.
Ja, also das ist auch Pionierarbeit, aber ich denke, da kannst du auch von profitieren. Also wenn das wissenschaftlich begleitet wird, dann gibt's natürlich auch irgendwann mal so einen Abschlussbericht und dann kann man auch sagen, okay, wir empfehlen dies und das und jenes, bla bla bla. Also zum Beispiel, dass man die Streifen irgendwie um die Felder, also Gehölz stehen lässt für Vögel und Insekten.
Und Wind.
Das ist ja auch keine Rocket Science und trotzdem macht es unheimlich viel aus.
Ja, genau.
So, also ich glaube, es gibt auch kleine Sachen, die man da irgendwie integrieren kann. Es wäre halt nur gut, wenn man es dann eben auch irgendwie propagieren könnte oder fördern würde. So. Wie weit das jetzt im Einzelnen auch gemacht wird, keine Ahnung. Also das ist auch, so weit sind wir da jetzt auch nicht in die konkrete Tagespolitik eingestiegen, was jetzt das Landwirtschaftsministerium in den nächsten 3 Monaten vorhat. Aber also der riesengroße Wurf, wir machen das jetzt alles völlig anders, so erscheint es ja bislang nicht. So. Also, oder zumindest kommt es so nicht an, mag ja sein, dass es irgendwie in den nächsten keine Ahnung, Monaten, Jahren so sein wird. Aber also die Leute, die umstellen wollen, die Landwirte, die haben es nach wie vor ziemlich schwer. Und das ist auch nicht gut, ne? Also das ist einfach auch nicht der Weg.
Man merkt ja jetzt schon, dass ihr euch ein ganz schönes Wissen angeeignet habt. Wie lang war denn eure Recherchezeit?
Lang.
Na, fast ein Jahr, würde ich sagen. Ne? Also,
ja.
Also wir beschäftigen uns ja sowieso viel irgendwie mit Essen, Ernährung, Kochen und solchen Sachen. Aber diese wirklich so stückorientierte Geschichte hat wirklich ein Jahr ungefähr gedauert. Ne? Also du kannst ja mal so ein Buch zeigen, zum Beispiel das von der
Schweine von Thomas Macho. Das ist sehr gut.
Genau.
Und das ist sehr empfehlenswert. Deutsche Fleischarbeit von Veronika Settele.
Die ist wirklich auch ein toller Interviewpartner gewesen, weil die sich unfassbar gut auskennt mit der historischen Bearbeitung dieser ganzen Geschichte. Also wie kam es dazu, dass die Höfe so stark anfingen zu wachsen? Und wie kam es dazu, dass irgendwie ein älteres Ehepaar 1500 Schweine braucht? Und das ist alles eben irgendwie sozusagen in ihren Büchern aufgeschlüsselt. Und wenn man sich das mal von der Seite anguckt, dann sieht man, dass sie da wirklich viel dran gearbeitet haben. Und
ja, das ist Revolution im Stall auch von ihr.
Das ist ihre, Doktorarbeit, genau.
Und das ist die einzige Geschichtswissenschaftlerin und auch die einzige Geschichtswissenschaftler, also es gibt doch keinen Mann, die einzige, die in Deutschland zu dem Thema forscht. Wie kam es zur Massentierhaltung? Also, ja. Das haben wir ja sie auch gefragt im Gespräch. Dann hat sie gesagt, ja, es gibt da noch ein paar, die es auch so, also ich glaube, es war aber eher bescheiden. Also das ist kein Riesenthema, dabei denkst du dann auch so, okay, wieso war das irgendwie, das war automatisch so oder wie, war ja gar nicht so. Ne? Also irgendwie auch ganz interessant. Dann haben wir noch Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Thomas Macho, warum wir Tiere essen? Mhm. Weil wir selber Tiere sind. Weil wir selber in diesem Kreislauf auch uns befinden. Und weil, wenn wir sterben, uns die kleinen Mikroorganismen auch fressen, wir wieder eingehen in die Erde und von da aus wieder was entsteht. Und dieser Kreislaufgedanke in dieser ganz ursprünglichen Form, der, finde ich, geht durch eingepacktes, egal ob Gemüse oder Fleisch, im Supermarkt für unrealistisch wenig Geld flöten. Mhm. Ja, also das ist einfach, glaube ich, wirklich was nicht mehr präsent ist. Und es würde, glaube ich, einiges machen, wenn es präsenter wäre. Vielleicht nicht bei allen. Wir fanden es auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, so summa summarum. Ja. Also das sind so die Sachen, mit denen wir uns so am meisten, also was so richtig hängen geblieben ist. Es gibt noch viel mehr irgendwie.
Ist euch da beim Lesen manchmal der Appetit vergangen?
Ja klar, ja, also das muss man schon sagen, dass wir jetzt durch den ganzen Prozess zwar nicht zu Veganern geworden sind, aber dass wir nochmal irgendwie mehr darauf achten und das nochmal eine ganze Stufe bewusster geworden ist und also das macht es halt weniger leicht, irgendwie einfach irgendeinen Mist zu kaufen und den dann abends in die Pfanne zu hauen.
Der Thomas Macho sagt, das mit dem Fleischessen ist für ihn so wie mit dem Rauchen. Ab und zu. Und dann weiß er auch, er begeht eine Sünde, aber dann macht er es auch und das war's. Aber jedenfalls nicht jeden Tag und nicht übermäßig viel. Das fand ich irgendwie ganz, ganz bildlich, sozusagen, oder bildhaft.
Irgendwie. Der spricht auch so ein bisschen Österreichisch und das ist dann auch ganz charmant.
Der ist ja Österreicher.
Ja.
Im Prinzip sind wir eigentlich letztlich dann auch wieder in der Zukunft, zwar nicht bei KI, aber irgendwie eben auch in der Zukunft. Also wie wollen wir das eigentlich alle weitermachen? Und das ist mir irgendwie neulich mal aufgefallen. In vielen unserer Stücken geht es tatsächlich auch so um eine Bestandsaufnahme der heutigen, sagen wir mal, Situation oder der Möglichkeiten. Und dann der Überlegung, okay, wie wird es werden? Also welche Weichen sollten wir stellen oder worüber sollen wir sprechen oder uns auch Gedanken machen? Das hat schon auch was Zukunftsträchtiges irgendwie, weil es wird so nicht weitergehen, auf jeden Fall nicht. Und das schließt sich irgendwie der Kreis. Also ich glaube, ich hatte beim letzten Mal, oder wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, dass wir, ich habe die Autorin vergessen, irgendwie ethisch Essen mit Fleisch gerade entdeckt hatten. Und da war dieser Gedanke auch groß, also es ist ja ziemlich, sagen wir mal, steile Thesen in dem Buch auch vertreten. Und da war der Gedanke eben schon auf Seite, ich weiß nicht, 14, dass wenn wir irgendwie keine Fuss, also wenn wir keine Tiere als Dünger sozusagen haben oder mehr gebrauchen werden, dass wir ein Problem kriegen mit unserem Mutterboden. Und zwar in einem wirklich existenziellen Sinn ein Problem. Das war mir vorher nicht so klar. Und ich, also wir haben schon viel drüber geforscht oder geforscht nicht, also uns irgendwie kundig gemacht, ja.
Wie war denn das im Nachhinein? Also habt ihr da viel Reaktion drauf bekommen?
Ja, wir haben schon ziemlich viele Reaktionen bekommen, fast durchweg positiv, muss man sagen. Ich glaube, es liegt auch daran, also ich weiß nicht, wenn ihr es gehört habt, dass das Hörspiel, also was wir jetzt erzählen, ist ja auch irgendwie ist es der ganze Hintergrund, ja. Mhm. Also ich glaube auch, wenn ich das jetzt hören würde, würde ich auch denken, okay, und was soll jetzt das, wo ist jetzt das Hörspiel? Also so. Aber das ist das, es war sie unser Mutterboden, ja, so. Mhm. Und daraus entsteht dann quasi die fiktionale Erzählung. Gefüttert oder unterfüttert mit der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema. Das Hörspiel selbst, würde ich sagen, ist in keiner Weise kompliziert, sondern es irgendwie macht offensichtlich Spaß. Und den Leuten macht Spaß, das freut uns natürlich, die Response ist sehr gut. Es gibt, glaube ich, aber auch wirklich Leute, die sagen, sie hätten sich eine eindeutigere Stellungnahme zugunsten des Veganismus gewünscht. Mhm. Und damit können wir nicht dienen. Also wir geben sowieso keine Stellung, also keine Empfehlungen, ja, sondern das muss jeder wirklich selber, finde ich, wissen. Also ich bin ja nicht beim betreuten Denken. Also das ist ja ein Quatsch. Ne? Wir machen Kunst und nicht irgendwie Edukation. Aber ja, das war bei KI-Mam genau das Gleiche. Also diese Frage, seid ihr dafür oder dagegen, die halte ich für kompletten Quatsch, wirklich. Mhm. Also das ist was anderes bei Sachbüchern oder auch bei Radio-Featuren. Aber im Hörspiel, im künstlerischen, fiktionalen Bereich ist das überhaupt nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ja, daran sieht man, dass die ganze Diskussion eben doch ein bisschen verklemmter geführt wird. Also das ist dann nicht ganz so, ach interessant, erzähl mal, ja, sondern es hat schon dann den Drive, so man muss schon irgendwie sich quasi eindeutig bekennen. Und dafür war es dann doch zu vielschichtig, oder? Für uns, um da so eine, also wir können auch nicht mal sagen, Biofleisch ist super, ne? Das hätte ich vielleicht vorher gemacht. So. Man muss, es ist wirklich, muss halt einfach gucken, finde ich, von Fall zu Fall.
Und was man aber ganz gut rauskriegt, ist, je tiefer man gräbt, umso mehr kriegt man Argumente für und gegen alles Mögliche. Also das ist schrecklich verwirrend und alles, aber irgendwie wahrscheinlich irgendwie so wie die Realität in etwa.
Ja, also zum Beispiel ein Argument, was auch tatsächlich angeführt würde, was ich also für mich nicht gelten lassen würde, aber es ist trotzdem eins, was immer wieder angeführt wird, und das wäre eins für pro Massentierhaltung, ist, ja, aber dann ist es billig. Und wenn ich das nicht mehr leisten kann, dann ist es einfach so, dann muss ich eben billiges Fleisch kaufen. Jetzt kann man natürlich, das haben wir ja vorhin schon gesagt, könntest du natürlich sagen, nee, musst du nicht, du kannst doch was anderes kaufen und so weiter. Aber das ist eben, das ist letztlich auch gewünscht. Also es gab, deswegen habe ich vorhin gesagt, nicht die Bauern sind die bösen Buben, ja, oder Mädchen, sondern irgendwie der Verbraucher hat auch was zu tun. Also es gab sogar bei Aldi und bei Lidl für wenig Geld mehr ein Fleischprodukt im Regal, wo klar war, da werden die Tiere besser behandelt. Also was weiß ich, vielleicht haben sie 5 Zentimeter mehr Auslauf, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, es ist so ungefähr rekapituliert. Und das blieb in den Regalen liegen. Die Leute sagen viel, sie sind für Tierwohl und wollen gerne gutes Fleisch kaufen. Aber wenn es dann wirklich um die Entscheidung geht und das andere ist halt billiger, dann wird eben doch häufig zum Billigeren gegriffen. Und das ist einfach auch ein Fakt, den man auch sehen muss.
Und da kommt natürlich auch wieder Kultur rein, weil wenn du das billige Stück Fleisch in die Pfanne legst, verschwindet das Wasser, was da drin gebunden ist, und dann wiegt es wahrscheinlich weniger als das teure Stück Fleisch, was du hättest kaufen können, und schmeckt auch noch weniger
ich
gut.
Ich glaube, es ging um Wurst,
und, kann das sein. Ja, das kann schon sein, aber auf jeden Fall ist es ja auch ein bisschen ungerecht, weil irgendwie, wenn zwischenzeitlich ein einzelner Blumenkohl bei uns hier 5,50 Euro kostet, regt sich kein Mensch auf, ne?
Ja,
weil die dann einfach sagen, du, ich bin doch nicht bescheuert, ich kaufe dann keinen Blumenkohl für 5,50.
Ja,
genau. Bei Fleisch und bei Eiern und so ist es aber so, die Leute machen das und sie kaufen das. Und solange sozusagen quasi der Markt auf diese Art und Weise funktioniert, wird das dann eben auch keinen großen Änderungsdruck erzeugen. Ja. Und das muss man sagen, ist natürlich wieder ein pro-vegan-Argument, weil da wenigstens Druck aufgebaut wird, dass man das Zeug gar nicht kauft. Ne? Mhm. Aber die Landschaft und für die größeren Zusammenhänge bei der Erzeugung von Lebensmitteln ist es eben überhaupt nicht gut.
Ne? Nee, also zumindest nicht in der Absolutheit. Bei uns im Supermarkt, nicht im Discounter, aber im Supermarkt gibt es jetzt bei der Fleischtheke eine kleine abgetrennte Theke für vegane Fleischprodukte. Und wenn du dir die anguckst, denkst du so, könnte genauso gut auch das verarbeitete Lebensmittel von der richtigen Sau sein. So. Mhm. Also es sieht irgendwie ähnlich aus, schmeckt natürlich nicht genauso. Ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn Leute irgendwie das kaufen, weil das führt dann auch dazu, dass weniger Fleisch gegessen wird. Aber irgendwie, das erscheint mir nicht als Lösung irgendwie tatsächlich, ja, weiß ich nicht, sinnvoll. Aber wir werden sehen. Also das ist eben eine offene Frage. So. Mhm. Und darum ging es eigentlich auch. Und tatsächlich ist es auch so, jeder, der irgendwie Kinder hat, jeder, der irgendwie Großeltern hat, jeder, der jemanden auf dem Land kennt, jeder, der selber einfach auch isst, ja, was wir alle tun, der hat irgendwie auch sich schon mal damit auseinandergesetzt. Und deswegen ist dieses Thema auch so niederschwellig. Also kann irgendwie wirklich jeder irgendwie sofort, klar, sofort mit und denken, nee, aber das finde ich ganz anders. Das ist so, und so weiter. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also auch in der Response gewesen, weil du dann siehst, wie die Leute, also mit welchen Voraussetzungen die sich sowas anhören und dann eben ihre entsprechenden Schlüsse ziehen. Und das ist sehr unterschiedlich auch, ne, je nachdem von wo die kommen, ne? Klar. Also von wo du sie abholst.
Die Geschichte hat ja auch ein offenes Ende, kann man so sagen. Könntet ihr euch vorstellen, dass es noch einen Nachfolger gibt oder arbeitet ihr schon an was anderem?
Nee, wir arbeiten an dem Nachfolger von KI-Mom, also an Staffel 3.
Was? Das machen wir dann im halben Jahr.
Ja, genau. Okay. Da irgendwie sind wir jetzt im Moment dran. Also das passiert offenbar doch manchmal. Und das wäre natürlich irgendwie totschick. Und wir hoffen wirklich sehr, dass wir da unser kommendes Jahr damit verbringen können, uns da um eine Staffel 3 zu kümmern. Insofern, aber die Crew zum Beispiel betrifft es ja fast nicht, weil da ja ganz viele davon bei beiden Stücken dabei sind.
Ja, genau, also, das müssen wir jetzt mal sagen, das haben wir beim letzten Mal versäumt. Also natürlich ist auch wahnsinnig interessant, was wir lesen. Aber wenn man sich jetzt die Sauerei anhört, dann kann man sich freuen auf ein Wiedersehen mit Schauspielern oder Sprechern, die auch bei KI-Mam dabei waren. Ja. Allen voran Bettina Kurt als Bente und Heli Kriegskotte als Oma Henna und Barbara Philipp als Hanna. Und dann haben wir noch so illustre Menschen wie Friedhelm Tock, der jetzt schon über 90 ist und den Sparkassen-Fritzen spielt, der den Opa überredet, seine Schweinezucht zur Massentierhaltung umzubauen. Und ja, noch viele andere mehr. Sag du mal, wer fällt also dir noch ein?
Den riesengroßer Cast und irgendwie, wir haben dieses Mal eben auch vom Sender sozusagen irgendwie Tipps bekommen, wer halt irgendwie so noch in Frage käme. Und
ja, die
deswegen,
Besetzung hat gerade die Branche
genau,
gemacht.
Genau. Deswegen haben wir teilweise einen neuen Cast und eben teilweise sozusagen den gleichen Cast, weil wir mit den Leuten natürlich einfach wahnsinnig gerne arbeiten.
Ist auch schön, ne? So,
ja.
Ist toll, ja.
Ist ja auch Entfremdung, wenn du lauter Sachen machen musst auf deiner Arbeit, die dir nicht gefallen, ne? Das ist im Prinzip der gleiche Prozess, der der Landwirtschaft passiert ist. Und irgendwie alles führt dazu, dass man unglücklich ist damit.
Und das ist bei uns nicht der Fall.
Das ist bei uns nicht der Fall. Solange wir das verhindern können, ist es nicht so. Genau.
Ja, und dann haben wir noch ein paar andere Kunstprojekte, aber die sind noch nicht spruchreif. Da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt machen können. Hat aber auch wieder was mit Zukunft zu tun, finde ich auch.
Genau.
Ja, das also spricht irgendwie für Teil 3. Also wir bleiben einfach an euch dran.
Ihr macht
so tolle Sachen. So.
Ich will noch auf eine Sache hinweisen, weil die ganz toll ist, die haben wir nämlich gerade gemacht. Und zwar Tochter des Marschlands als Hörbuch für Random House Audio. Und es kommt aber erst im Mai 2023. Und wir empfehlen dringend, dann das Ungekürzte, meiner Ansicht nach, Hörbuch.
Immer ungekürzt.
Ja, es gibt, believe me, es gibt Bücher, denen tut das gar nicht so schlecht, wenn das ein bisschen gekürzt wird. Es gibt Bücher, da würde ich auch eher sagen, nee, lass mal lieber so, wie es ist. In diesem Fall würde ich die ungekürzte Version empfehlen. Kommt aber erst raus. Wir haben aber gefragt im Verlag, ob wir es so schon anpreisen dürfen. Das ist uns auch nur deswegen in die Hände geraten, weil wir das halt selber produziert haben. Hier mit Simone Karpst, die es hervorragend liest. Und ja, das ist ein echt gutes Buch. Es ist ein bisschen angelehnt an Gesang der Flusskrebse, aber dann doch wieder anders. Und uns hat es echt super gut gefallen.
Ach, schön. Ja, klar. Gehen wir auf jeden Fall mit rein. Gucken wir danach. Ja, schade, dass es so spät kommt. Mensch.
Ja, na ja.
Für uns ist das natürlich ganz gut. Also. Wenn man mal ein Buch nicht produzieren muss, irgendwie mit so einem Abgabetermin im kommenden Monat oder so. Ne?
Gestern.
Ja.
Ja, das kenne ich auch. Vorgestern, wäre auch schön.
Ja, 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 genau. Ja. Nee, also genau. Das stimmt, das viel Zeit ist auch toll. Ja. Mhm. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie ein Manuskript kriege und noch ganz viel Zeit bleibt, ja, bis es dann wirklich ins Studio geht.
Ja. Das kommt dann sowieso viel schneller, als man denkt.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Insofern, das ist, ja, genau.
Stimmt.
Genau. Und wir prokrastinieren ja dann auch nicht, sondern fangen wirklich an, sobald es geht. Mhm. Und versuchen das auch zu nutzen. Also
ja,
das
klar,
nicht nur so als zeitlichen Horizont zu sehen, sondern eben halt auch irgendwie
ja tausend andere Sachen kommen.
Also, genau. Ja, cool. Wir verlinken zu eurem Hörspiel natürlich, zu all dem, was ihr tut. Wir weisen darauf hin, auch auf die Buchempfehlungen, weil ich finde, die sind wirklich auch, das ist auch wichtig, dass man diese Bücher A findet, B liest und dann kurzen Zugang dazu hat. Und
sind auch lesbar. Das ist hier keine Wissenschaft. Mhm. Nee, es ist keine Wissenschaftsliteratur. Also gerade die Sättele auch sogar, die Doktorarbeit Revolution im Stall, aber dann vor allen Dingen Deutsche Fleischarbeit, das liest sich wirklich wie ein gut geschriebenes, tolles Sachbuch. Auch der Podcast, das Podcastgespräch mit ihr ist sehr launig, wie alle anderen auch. Also das haben viele auch gesagt, so Response-Stichwort. Also das klingt eigentlich jetzt nicht so mega sexy irgendwie. Und die waren alle, die es gehört haben, echt richtig angetan, weil es relativ unterhaltsam einfach ist. Weil es ist eben wirklich ein Gespräch. Es ist keine inszenierte, expertische Runde. Sondern es ist echt ein Gespräch. So wie wir das jetzt halt auch machen. Ja. Also wo man sich auch mal irgendwie kurz unterbricht, weil irgendwas einfällt oder so. Mhm. Und das macht das Ganze halt auch total lebendig. Auch wenn es eine komplizierte Materie ist. Ne? So, also.
Und da zeigt sich auch ein großer Vorteil von online, weil du halt irgendwie da irgendwie 4 Stunden Zeug dazu packen kannst,
klar, genau.
Was du natürlich nicht in so eine Sendung irgendwie reinbekommen hättest, außer du machst dann lange Nacht des Schweinefleischs oder sowas.
Ja, genau. Das sagen wir den Digital Publishern. Ja. Digital Publishern. Das wisst ihr ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Deswegen sagen wir es euch jetzt.
Digital ist. Ja, nee, super. Dann sage ich jetzt an der Stelle einfach tatsächlich Danke und freue mich auf ein Wiedersehen, weil es wird Teil 3 geben, ich bin ganz sicher. Und und ich wünsche euch einfach alles Gute. Wir wünschen euch alles Dankeschön. Gute.
Wir sind
euch auch. Wir haben uns sehr gefreut über das Wiedersehen.
Wir haben uns auch sehr gefreut. Gerne wieder.
Macht's gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.